Der Griff nach der Weltmacht. Die Flottenpolitik.
Die Zeiten, wo der Deutsche dem einen seiner Nachbarn die Erde überließ, dem anderen das Meer und sich selbst den Himmel reservierte, diese Zeiten sind vorüber. Wir wollen niemand in den Schatten stellen, aber wir verlangen auch unseren Platz an der Sonne. Als der spätere Reichskanzler Bernhard Fürst von Bülow am 6. Dezember 1897 im Reichstag in seiner ersten Rede als Staatssekretär diese Worte sprach, wurde er schlagartig bekannt. Das sprach allen aus dem Herzen, die das Deutsche Reich erweitern wollten. Die Rede sollte die Parlamentarier dazu bringen, im nächsten Jahr für die Flottengesetze zu stimmen, die den Aufbau einer starken Flotte vorsahen. In den Jahren zuvor waren die Gesetze gescheitert. Der Staatssekretär des Reichsmarineamtes, Friedrich von Hollmann, war erst im Juni 1897 zurückgetreten, weil er sich im Reichstag nicht durchsetzen konnte und die Gelder für die Marine gekürzt worden waren. Anfang 1898 wurde Admiral Alfred von Tirpitz sein Nachfolger und damit änderte sich die Lage. Tirpitz war der Meinung, dass die Zukunft der Weltmächte in der Stärke ihrer Flotten lag. Sein erster Schachzug war die Einführung des Geschwadergrundsatzes, nachdem nur noch ganze Geschwader und nicht mehr einzelne Schiffe beantragt oder abgelehnt werden konnten. Taktisch klug brachte von Tirpitz dann das Parlament dazu, sich hinter seine Politik zu stellen. In drei Stufen wurden die Flottengesetze bis 1912 durchgesetzt und immer wieder erneuert. Ursprünglich sollte die deutsche Flotte in einem 2-zu-3-Verhältnis zur britischen Flotte erweitert werden. Dies wurde jedoch nicht ganz erreicht. Mit dem schnellen Aufbau der Flotte wollte man den Briten zeigen, dass man ein gefährlicher Gegner war oder ein guter Verbündeter. Für die nötige Zustimmung des Volkes hatten das Reichsmarineamt und nationalistische Vereine wie der Deutsche Flottenverein geworben. Der Handel und die Ausbeutung der Kolonien sollten dem Deutschen Reich noch mehr Reichtum bringen, denn eine starke Flotte war Voraussetzung eines Kolonialreiches. Den Bürgern wurde vermittelt, stolz darauf sein zu können, einem mächtigen Land anzugehören, das durch seine Flotte international bedeutend und gefürchtet wäre. Doch die Nationalisten fingen an, sich zu überschätzen. 1899 schlug Englands Kolonialminister Joseph Chamberlain den Deutschen vor, mit ihnen und den USA einen Marineverbund einzugehen. Doch von Bülow ignorierte dieses Angebot. In seiner Hammer- und Amboss-Rede sagte er, die Deutschen würden im 20. Jahrhundert entweder Unterdrücker oder Unterdrückte, wörtlich Hammer oder Amboss sein. Im Bündnis, so glaubten die Nationalisten nun, würden sie weniger bedeutsam sein. 1900 wurde die zweite Phase des Flottenausbaus eingeleitet. Das Säbelrasseln auf deutscher Seite wurde lauter und selbstbewusster, war doch die Wirtschaft auch stark wie noch nie. Die deutsche Stahlproduktion übertraf die britische bei weitem. Doch die Deutschen spielten mit dem Feuer. Immer wieder kam es zu brenzligen Situationen, bei denen der Krieg schon in der Luft lag, wie bei der ersten Marokko-Krise 1905 bis 1906 oder dem Panthersprung nach Agadir, die nur durch das Einlenken einer der beiden Seiten abgewendet werden konnten. Das Deutsche Kaiserreich geriet durch sein Auftreten und durch den Wettlauf mit den anderen Mitstreitern um die besten Kolonien und Bündnisse immer weiter ins politische Abseits. Im Wettrüsten mit Großbritannien konnte es nicht mithalten, vor allem da die Briten wegen ihrer vielen Bündnisse immer mehr ihrer weltweit im Einsatz befindlichen Schiffe nach Hause holen konnten, wo sie den Krieg mit den Deutschen bereits kommen sahen. Deutschland dagegen gab Unsummen für die Flotte aus und konnte doch nicht gleichziehen.
Bemerkenswertes: Tabubruch. Mit der aggressiven Flottenaufrüstung beging Deutschland einen Tabubruch. Schon seit langer Zeit war Großbritannien unbestritten die stärkste Seemacht. Dies wurde weltweit stillschweigend akzeptiert. Die deutsche Aufrüstung wurde daher als ungeheure Herausforderung betrachtet. Die Briten konterten mit einem starken eigenen Aufrüstungsprogramm.